zeigt sich hier das Aufbegehren der heimatverbundenen, einfachen Menschen gegen die entfremdeten kosmopolitischen Eliten, wie es von den Wortführern des Rechtspopulismus gegenwärtig bekräftigt wird? Einerseits ja. Andererseits findet sich die empathische Beschwörung der Heimat auch bei der gegenwärtig erfolgreichsten linken deutschen Rockband Feine Sahne Fischfilet aus Mecklenburg-Vorpommern. Von dieser berichte ich im 7. Kapitel. Auch um sie entwickelte sich im Herbst 2018 eine kontroverse Debatte, als ein geplanter Auftritt im Bauhaus Dessau auf Druck von örtlichen CDU- und AfD-Politikern und Politikerinnen abgesagt wurde. Als Grund hierfür wurden gewaltverherrlichende, gegen Polizisten gerichtete Zeilen in ihren Songs angeführt. Haben wir es bei Feine Sahne Fischfilet also bloß mit einer Spiegelung des rechtspopulistischen Pop nach links zu tun? Die Verschränkung von Politik, Pop und Populismus ist in jedem Fall komplexer, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Das zeigt sich einerseits an dem Umstand, dass weite Teile der erfolgreichen Popmusik zwar von rechten und rechtspopulistischen Menschen und Weltbildern geprägt sind, sich andererseits aber so gut wie kein Musiker und keine Musikerin findet, die sich explizit zur entsprechenden politischen Bewegung bekennt. Selbst wenn sie, wie etwa Frei Wild, Kollega und Farid Bang, ästhetisch wie politisch gut dazu passen würden, waren sie doch Distanz und Mehrdeutigkeit. Die bekennende neue Rechte wirkt darum wie eine Popkultur ohne Popmusik. Das ist in Deutschland nicht anders als in den USA, wo Präsident Donald Trump für seine Inaugurationsfeier kaum einen Musiker oder eine Musikerin gewinnen konnte. Darum lauten die Fragen des 8. Kapitels: Warum ist das so? Ist Popmusik kein relevantes Medium für die Formation politischer Bewegungen mehr? Oder ist identitäre Popmusik ein Widerspruch in sich, weil Popmusik schon immer von der Durchdringung von Kulturen, ethnischen Traditionen und Stilen gelebt hat, worin sich auch immer eine gesellschaftliche Utopie offenbarte? Inwiefern gerade diese utopische Hybridität nun allerdings von links unter Druck steht, wird im 9. Kapitel hinterfragt. Während der Pop auf der einen Seite verroht und sich in amoralischer Verantwortungslosigkeit suhlt, breitet sich auf der anderen Seite ein immer strikter werdender moralischer Rigorismus aus, insbesondere unter dem Stichwort Cultural Appropriation. Weiße Künstlerinnen und Künstler werden scharf kritisiert, wenn sie sich nicht weißer kultureller Traditionen bedienen. Diese Art der identitären Inanspruchnahme und Reglementierung von Pop und Kunst möchte ein Reinheitsgebot durchsetzen, das dem identitären Denken der neuen Rechten weit stärker entspricht als alten linken emanzipatorischen Idealen von Offenheit und Transgression. Einerseits. Andererseits bleibt die Frage, wie man solche Bestrebungen kritisiert, ohne zugleich ihren unzweifelhaften emanzipatorischen Kern als solchen zu denunzieren.